Allen zum Trost, Kapitel 5. Der Nesselbauer erlebt Überraschendes. Jeden Tag in den schönen Ferienwochen kam Eveli mit einem neuen Blumenstrauß zum Krankenhaus hinunter und jeden Tag wurde ihr Erscheinen von allen Kranken ersehnt. Es tat ihnen wohl, dass sich jemand in so liebevoller Weise um sie sorgte. Vor allem war es der Alte in der Ecke, der jeden Tag das Kind mit der größten Ungeduld erwartete. Wenn die Zeit nahte, konnte er die Schwester immer wieder zu sich rufen und fragen, ist das Kind noch nicht gekommen? Und war Eveli da, dann musste sie sich gleich zu ihm hinsetzen und sie kam dann eine gute Zeit nicht wieder fort. Wenn er sie bat, ihn noch nicht zu verlassen, er habe ja auf der ganzen Welt sonst keinen Menschen, der zu ihm käme und sich um ihn kümmere, dann blieb Eveli immer wieder sitzen und tat ihm alles, was er wünschte. Und er sagte, das helfe ihm, seine Schmerzen zu vergessen. Nicht nur musste Eveli ihm täglich ein paar Lieder singen, er hatte nun auch herausgefunden, dass sie kurzweilig zu erzählen wusste. Seitdem konnte er nie genug bekommen, wenn ihm Eveli die Geschichten erzählte, die sie vom Lehrer wusste. Auch die alten Begebenheiten, die ihr die Großmutter erzählt hatte, wollte er hören. Als die letzte Ferienwoche zu Ende ging, erkundigte er sich bei Eveli, was nun geschehen werde und ob sie trotz des Schulbesuchs täglich das Krankenhaus besuchen könne. Sie meinte, an den zwei Nachmittagen, an denen keine Schule sei, käme sie immer und auch an den Sonntagen. An den anderen Tagen dürfe sie vielleicht nur einen kurzen Besuch machen, weil es sonst zu spät würde, noch allein den Berg hinaufzugehen. Da musste Eveli dem Kranken versprechen, dass sie jedes Mal an sein Bett käme, wenn es auch nur für kurze Zeit sei, und an den freien Tagen solle sie dann länger bei ihm bleiben. Eveli wollte alles herzlich gern versprechen. Sie kannte ja keine größere Freude als die, von jemand gern gesehen zu werden und ihm wohlzutun. Am letzten Ferientag hatte der Kranke noch um alle Lieder gebeten, die er gern singen hörte. Noch lange hatte Eveli bei ihm sitzen und ihm erzählen müssen, wie es auf den Äckern und Wiesen und auf den Bäumen aussah, am ganzen Berg und besonders auf den Feldern vom Mittelgut. Als Eveli endlich doch gehen musste, da zog der Kranke mühsam ein Papierchen unter seinem Kissen hervor und sagte, »Da, verliere das nicht, bring es deinem Vater.« Eveli steckte das Papierchen in die Tasche und lief nun zu Beni, um auch bei ihm ihren Ferienabschied zu nehmen. Es war aber kein trauriger Abschied. Die Kinder hatten ja keine Trennung vor sich. Die freundliche Schwester Marie hatte Eveli die Erlaubnis gegeben, in das Krankenhaus zu kommen, so oft sie Zeit habe. Drei volle Nachmittage in der Woche blieben und noch manche Stunde an den anderen Tagen, so hoffte Eveli. Dazu wusste Beni, dass er nicht mehr so allein sein würde wie früher während der Schulstunden. Schwester Marie war gut zu ihm. Um wie viele Buchstaben er durch ihre Hilfe Eveli nun schon etwas voraus war, das wagte er gar nicht zu sagen. Er barg seinen Reichtum wie den köstlichsten Schatz. Er hoffte für Eveli, dass sie nach und nach zu denselben Schätzen gelangen werde, da ja nun die Schule wieder begann. Eveli eilte heim. Sie hatte aber in ihrem Leben so wenig mit dem Vater verkehrt, dass sie sich fürchtete, ihm das Papierchen selbst zu übergeben. So suchte sie daher die Mutter auf und berichtete ihr, was der Mann ihr aufgetragen hatte und bat, sie möge dem Vater das Papier übergeben. Die Mutter faltete dies auseinander und las, was darauf stand. Dann legte sie es wieder zusammen. »Nein, Eveli«, sagte sie, »das musst du selbst dem Vater übergeben. Er kommt ja jetzt gleich herein.« Dann ging sie in die Küche. Angstvoll stand Eveli da mit dem Papier in der Hand, als der Vater eintrat. Da streckte sie ihm den Fetzen entgegen und sagte, »Der Kranke hat gesagt, ich soll dir dies geben.«
»Was für ein Kranker! Was ist das Dummes?« fragte der Bauer brummelnd.
Ich weiß es nicht, antwortete Eveli und hielt dem Vater immer noch das zerknitterte Papier hin. Nun nahm es der Vater. Er legte es auseinander. Es war inwendig beschrieben. Die Buchstaben waren groß genug. Er konnte wohl lesen, was da stand, und er las. An den Nesselbauer. Ihr könnt das Stück Land haben, heute noch, wenn ihr es wollt. Ihr habt das eurem Kind zu danken, nicht mir. Es hat mir Gutes getan. Dass ihr ein solches Kind habt, nimmt mich nur Wunder. Ihr könnt das Land zu dem Preis haben, den ich zuerst festgesetzt hatte. Ich will den Gewinn um des Kindes Willen nicht. Rall, der Mittelbauer. Der Vater schaute über den Brief hinweg sein Kind an, als habe er dies noch nie gesehen. Er hatte es auch wirklich noch wenig betrachtet und wusste gar nicht, woran er war. Das konnte man ihm ansehen. Er las den Brief noch einmal von vorn an. Gerade kamen die Brüder zum Abendessen herein. Da sie sich gestritten hatten, waren sie beide noch voller Zorn, und Heini, der die Tür jetzt aufschlug und hereinpolterte, wäre diesmal vielleicht fast über Eveli hinausgefallen. Denn sie stand gerade bei der Tür, weil sie vor dem Vater stehen geblieben war. Sie meinte, sie müsse eine Antwort abwarten.
»Musst du nun einem immer vor die Füße kommen«, schrie Heini auf, »du Unnützes!«
Da schlug der Vater so schrecklich mit der Faust auf den Tisch, dass alles zitterte und sogar die großen Burschen zusammenfuhren.
»Wenn ich noch ein einziges Mal ein solches Wort von einem von euch beiden höre, dann sollt ihr mich kennenlernen. Ihr werdet ewig daran denken«, donnerte er sie an. »Jetzt wisst ihr es!«
Die Burschen sahen einander verwundert an. Sie konnten beide nicht begreifen, wie der Zorn des Vaters so auf die verkehrte Seite fahren konnte. Erst an einem anderen Tag, einem Sonntag, hatte der Nesselbauer Zeit und Gelegenheit, sein Glück so recht zu fassen. Am Abend redete er zu seiner Frau und seinen Söhnen von dem Angebot, das ihm der Mittelbauer gemacht hatte. Den Brief gab er aber nicht heraus. Er hatte im Sinn, auf der Stelle ohne allen Verzug die Sache in die Hand zu nehmen, denn ein Mann, der so unerklärlich handelte, konnte auch über Nacht andere Gedanken bekommen. Noch etwas hatte der Nesselbauer im Sinn. Das Kind, das diese Änderung des Entschlusses des Mittelbauers bewirkt hatte, wenn man auch nicht begreifen konnte wie, hatte doch eine Belohnung verdient. Die musste es haben. Wenn der Nesselbauer dazu bedachte, was er für das Land geboten hatte und wie er es jetzt erhalten sollte, da konnte er eine gute Belohnung wagen, ohne dass der Gewinn, den er machte, merklich angegriffen wurde. Er besann sich noch einen Tag darüber, als dann am Montag der Feierabend da war und er in die Stube eintrat, rief er nach dem Kinde, er habe mit ihm zu reden. Eveli kam erschrocken aus der Küche herein, wo sie der Mutter ihren neuen Schultag und ihren Mittagsbesuch bei der Großmutter mit Freuden hatte erzählen wollen. Vetter Hans hatte sein Wort gut gehalten. Sobald einer seiner Brüder oder eine der Schwestern Eveli ein wenig bespötteln wollte, war er in einer Weise über sie hergefallen, dass alle anderen laut auflachen mussten und das Spötteln ganz aufhörte. So konnte Eveli von nun an ohne allen Schrecken in des Onkels Haus treten, denn Hans würde sie ja immer in Schutz nehmen. »Ich habe dir etwas zu sagen«, äußerte der Vater, als Eveli jetzt vor ihm stand. »Du hast da etwas Gutes getan, wenn man auch nicht recht weiß wie, aber du verdienst eine Belohnung. Du darfst sagen, was du gerne hättest. Du sollst es haben.« Eveli schwieg.
»Sag, was du dir wünschst. Du brauchst dich wirklich nicht zu fürchten«, ermunterte der Vater. »Ich kenne ja das Zeug nicht so. Du wirst wohl bei den Verwandten unten etwas gesehen haben, was dir gefällt.«
Eveli schwieg noch immer. Der Vater drängte.
»Nun, was soll es sein? Wirst du nicht einig mit dir? Oder wünschst du dir nichts?«
»Ich wünsche schon etwas«, sagte Eveli jetzt schüchtern.
»So sag es heraus, Ich habe dir ja versprochen, dass du es haben sollst. Sag's, befahl der Vater.
Ich möchte gern immer im Krankenhaus bleiben, wie die Schwester Marie, und den Kranken alles tun, was ihnen wohltut,
war die leise Antwort. Wenn Eveli auf einmal Lateinisch gesprochen hätte, so hätte der Vater das Kind nicht verwunderter angeschaut, als er es jetzt tat. Er wusste ja von gar nichts, weder von den Besuchen im Krankenhaus noch überhaupt von Evelis Tun und Wesen.
»Ich weiß nicht, was du da sagst«, kam endlich langsam die Erwiderung heraus.
»Vom Krankenhaus und wie es dazugeht, weiß nur der Pfarrer etwas. Jetzt wünsche dir etwas, was man erfüllen kann.«
»Den Herrn Pfarrer fragen«, sagte Eveli. Der Vater sah aus, als hätte er denselben Gedanken wie der Mittelbauer, als begriffe er nicht, dass das sein Kind sein sollte, das nicht einmal die Hand aufmachen wollte, wenn man ihm das Beste hineinzulegen gedachte. Aber dies zähe Festhalten an einer Sache mutete ihn doch ganz verwandtschaftlich an. »Sie wäre mein bester Bub geworden«, dachte er.
»Ja, was versprochen ist, ist versprochen«, sagte er dann laut und entließ Eveli.
Am Sonntag verlangte er in der Frühe seinen Kirchenstaat. Denn er wolle zur Kirche, sagte er seiner Frau, die sich sehr wunderte, da ihr Mann sonst nur an den hohen Festtagen dahin ging. Der Nesselbauer wollte aber nicht vor den Pfarrer treten, ohne in der Kirche gewesen zu sein. Als er wieder heimkam, teilte er seiner Frau mit, er sei nach dem Gottesdienst beim Pfarrer gewesen und dieser habe ihm Dinge gesagt, die er kaum habe glauben können. Er kenne Eveli ganz gut und besonders die Frau Pfarrer wisse von ihr. Sie gehe oft ins Krankenhaus und habe das Kind schon manchmal dort gesehen und mit Verwunderung bemerkt, wie es den Kranken Freude bereiten könne. Er habe dann dem Herrn Pfarrer Evelis Wunsch vorgetragen, worauf dieser geantwortet habe, man solle dem Kind sagen, wenn es zu ihm in den Unterricht käme, werde er mit ihm über die Sache reden, und wenn es einmal konfirmiert sei, dann solle es erfahren, dass er seinen Wunsch nicht vergessen habe. Bis dahin solle man das Kind ins Krankenhaus gehen lassen wie bisher. Das sei für alle dort zum Trost und zur Freude. Der Pfarrer hätte von dem Kind geredet wie von etwas Besonderem und dass man dies Seelchen lieben und hüten müsse. Das hätte doch kein Mensch gedacht. Man müsse jetzt darauf sehen, dass es das Kind auch gut daheim habe und nicht etwa von den Buben übel behandelt werde. Das dürfe man nicht leiden. Man hat ihm oft einen Spitznamen gegeben. Das hätte man doch nicht tun sollen, schloss der Bauer ein wenig reuig.
»Eveli hat einen guten Namen. Das ist ganz in Ordnung«, antwortete die Frau. »Ich werde mich schon um das Kind kümmern. Mich freut nur, dass unser Herr Pfarrer es in seine Obhut genommen und dir gesagt hat, dass es der Sorge wert sei.« Die Mutter teilte Eveli mit, was der Herr Pfarrer gesagt hatte und dass ihr Wunsch in Erfüllung gehen könne, wenn die Zeit dazu da sei. Der Herbst war nun da, Eveli konnte nach der Schulzeit nur noch eine Stunde im Krankenhaus zubringen, denn auf ihrem Heimweg durfte sie nicht in die Nacht geraten. So wusste sie oft nicht, wie sie für Beni und dessen Unterrichtung noch Zeit finden sollte. Der Mittelbauer hatte Eveli das Versprechen abgenommen, dass sie jeden Tag zu ihm käme. So ging sie denn immer zuerst zu diesem und kam dann fast gar nicht mehr von ihm weg. Wenn sie der Großmutter dann erzählte, wie abgemagert der Mann aussah und wie gern er ihre Lieder singen hörte, so kamen dieser dabei immer neue Geschichten in den Sinn von Menschen, die sie gekannt hatte, die nach Reue und Leid über alles Erdenunrecht, das sie getan und erlitten hatten, nur noch nach der Gnade Gottes begehrten und endlich friedlich und ruhig in ein anderes Leben hinübergegangen seien. Das erzählte dann Eveli alles dem Mittelbauer, und dieser wollte immer wieder solche Geschichten von der Großmutter hören. Als Eveli so eines Abends noch zu Beni kam und annehmen musste, diesmal sei er sicher böse, dass sie sich so spät einstellte, da schaute Beni ihr mit strahlenden Augen entgegen und rief ihr zu, »Komm
Eveli, heute habe ich dir etwas zu erzählen. Du kannst gar nicht wissen, was, wenn es dich nur nicht traurig macht.«
»Was dich so froh macht, das macht mich gewiss nicht traurig«, versicherte Eveli.
»Denk nur, denk, Eveli, ich kann alles lesen und ich kann eine Geschichte lesen und verstehen.«
Beni zog sein Büchlein unter dem Kissen hervor und zeigte Eveli eine Geschichte, die er ganz gelesen hatte.
»Vielleicht kannst du es dann auch bald«, setzte er stöhnend hinzu. »Du weißt gar nicht, wie das ist, wenn man ganz allein lesen kann, was in einem dicken Buch steht und dann in allen Büchern, die man erhält.«
Eveli brach über diese Mitteilung in einen solchen Jubel aus, dass Beni sehen konnte, dass sie keines Trostes bedurfte, dass sie noch nicht so weit war.
»Nun hatte ja Beni einen guten Ersatz, wenn sie lange nicht zu ihm kam«, jubelte Eveli, »und nie mehr brauchte er Langeweile zu haben und traurig zu werden, wenn er allein sein musste.«
Aber Beni hatte noch nicht sein ganzes Glück erzählt. Heute hatte ihm auch Schwester Marie mitgeteilt, dass er den ganzen Winter nicht heimkehren müsse, was er vor allem gefürchtet hatte. Die Aussicht auf die langen einsamen Tage in der dunklen Stube oder in der kalten Kammer hatten ihn oft mit Bangigkeit erfüllt.
»O, denk nur, Eveli«, rief er in strahlender Freude aus, »den ganzen Winter über hier bleiben dürfen, wo es hell und warm ist, und in dem schönen Bett sitzen dürfen und nicht im Dunkeln frieren und vom Stuhl fallen müssen, was so weh tut, wie schön das ist. Und immer darf ich Geschichten lesen, denn Schwester Marie holt mir ein anderes Buch, wenn ich das ausgelesen habe. Das hat sie mir versprochen. Gewiss haben es nicht viele Menschen so gut wie ich. Meinst du nicht auch, Eveli?«
Eveli freute sich so ungeheuer über diese neue Freudennachricht, dass sie nur immer wieder dasselbe sagen und darüber jubeln konnte.
Nun blieb Beni ja unter dem Schutz der guten Schwester Marie und an dem Ort, wohin sie selbst am liebsten kam. Da konnte sie ihn immer wieder besuchen, jeden Tag. Solche Freude, wie sie heute erlebten, sei gewiss das größte Glück, das man erleben könne, meinten beide Kinder.
An dem Tag, an dem der erste Schnee fiel, schloss der Mittelbauer seine Augen für immer. Sein letztes Wort war ein Wort des Segens gewesen, das er Eveli nachrief. Wenige Stunden vorher hatte Eveli noch lange an seinem Bett gesessen. Er hatte gebeten, »Sing mir, kurz ist die Nacht«, und als Eveli sang, erfasste er die Hand des Kindes und hielt sie fest und fester, so als wäre die kleine Hand ein Anker für ihn in den dunklen Wogen, die ihn umrauschten. Die Winke, die der Arztschwester Marie über Benis Zustand gegeben hatte, machten es dieser leicht zu erreichen, was sie selbst wünschte, nämlich, dass Beni das Krankenhaus nicht mehr verlassen solle. Es war die Erfüllung seines einzigen Wunsches und macht ihn zu einem der glücklichsten Menschen für die Zeit, die er noch in diesem Erdenleben zubringen darf. In seinem bequemen Bett mit dem Tischchen darüber, auf dem meistens sein Buch liegt, sitzt er mit dem vergnügten Lächeln, bald mit der freundlichen Schwester Marie im Gespräch, dann wieder lange in sein Buch vertieft, bis zu dem Augenblick, da Eveli bei ihm erscheint und nun von beiden Seiten die lebhaftesten Mitteilungen alles andere verdrängen. Jeden Tag im neuen Sommer erscheint Eveli wieder mit ihren großen Blumensträußen im Krankenhaus, allen zur Freude und Erquickung. Der Herr Pfarrer aber vergisst nicht, welcher Wunsch Eveli erfüllt werden soll, wenn die rechte Zeit dazu gekommen sein wird.